Fünftens, der kapitalistische Charakter der Manufaktur. Eine größere Arbeiteranzahl unter dem Kommando desselben Kapitals bildet den naturwüchsigen Ausgangspunkt wie der Kooperation, so der Manufaktur. Umgekehrt entwickelt die manufakturmäßige Teilung der Arbeit das Wachstum der angewandten Arbeiterzahl zur technischen Notwendigkeit. Das Arbeiterminimum, das ein einzelner Kapitalist anwenden muss, ist ihm jetzt durch die vorhandene Teilung der Arbeit vorgeschrieben. Mit dem Variablen muss aber auch der konstante Bestandteil des Kapitals wachsen. Wachsender Minimalumfang von Kapital in der Hand der einzelnen Kapitalisten ist also ein aus dem technischen Charakter der Manufaktur entspringendes Gesetz. Wie in der einfachen Kooperation ist in der Manufaktur der funktionierende Arbeitskörper eine Existenzform des Kapitals. Der aus vielen individuellen Teilarbeitern zusammengesetzte gesellschaftliche Produktionsmechanismus gehört dem Kapitalisten. Die aus der Kombination der Arbeiten entspringende Produktivkraft erscheint daher als Produktivkraft des Kapitals. Während die einfache Kooperation die Arbeitsweise der Einzelnen im Großen und Ganzen unverändert lässt, revolutioniert die Manufaktur sie von Grund aus und ergreift die individuelle Arbeitskraft an ihrer Wurzel. Sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Missbildung, indem sie sein Detailgeschick treibhausmäßig fördert durch Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben und Anlagen. Die besonderen Teilarbeiten werden nicht nur unter verschiedene Individuen verteilt, sondern das Individuum selbst wird geteilt, in das automatische Triebwerk einer Teilarbeit verwandelt. Wenn der Arbeiter ursprünglich seine Arbeitskraft an das Kapital verkauft, weil ihm die materiellen Mittel zur Produktion einer Ware fehlen, versagt jetzt seine individuelle Arbeitskraft selbst ihren Dienst, sobald sie nicht an das Kapital verkauft wird. Sie funktioniert nur noch in einem Zusammenhang, der erst nach ihrem Verkauf existiert, in der Werkstatt des Kapitalisten. Wie dem auserwählten Volk auf der Stirn geschrieben stand, dass es Eigentum Jehovas ist, so drückt die Teilung der Arbeit dem Manufakturarbeiter einen Stempel auf, der ihn zum Eigentum des Kapitals brandmarkt. Die Kenntnisse, die Einsicht und der Wille, die der selbstständige Bauer oder Handwerker, wenn auch auf kleinem Maßstab, entwickelt, sind jetzt nur noch für das Ganze der Werkstatt verlangt. Die geistigen Potenzen der Produktion erweitern ihren Maßstab auf der einen Seite, weil sie auf vielen Seiten verschwinden. Was die Teilarbeiter verlieren, konzentriert sich ihnen gegenüber im Kapital. Es ist ein Produkt der manufakturmäßigen Teilung der Arbeit, ihnen die geistigen Potenzen des materiellen Produktionsprozesses als fremdes Eigentum und sie beherrschende Macht gegenüberzustellen. Dieser Scheidungsprozess beginnt in der einfachen Kooperation, er entwickelt sich in der Manufaktur, die den Arbeiter zum Teilarbeiter verstümmelt. Er vollendet sich in der großen Industrie, welche die Wissenschaft als selbstständige Produktionspotenz von der Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals presst. Die manufakturmäßige Teilung der Arbeit entwickelt die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit nicht nur für den Kapitalisten statt für den Arbeiter, sondern durch die Verkrüppelung des individuellen Arbeiters. Sie produziert neue Bedingungen der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit. Als spezifisch kapitalistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses ist sie nur eine besondere Methode, relativen Mehrwert zu erzeugen. Da das Handwerksgeschick die Grundlage der Manufaktur bleibt und der in ihr funktionierende Gesamtmechanismus kein von den Arbeitern selbst unabhängiges, objektives Skelett besitzt, ringt das Kapital beständig mit dem Eigenwillen der Arbeiter. Durch die ganze Manufakturperiode läuft daher die Klage über den Disziplinmangel der Arbeiter. Ordnung fehlte in der Manufaktur und Arkwright, der Erfinder der Spinnmaschine, schuf die Ordnung. Zugleich konnte die Manufaktur die gesellschaftliche Produktion weder in ihrem ganzen Umfang ergreifen noch in ihrer Tiefe umwälzen. Ihre eigene enge technische Basis trat auf einem gewissen Entwicklungsgrad mit den von ihr selbst geschaffenen Produktionsbedürfnissen in Widerspruch. Erst Maschinen heben die handwerksmäßige Tätigkeit als das regelnde Prinzip der gesellschaftlichen Produktion auf. So wird einerseits der technische Grund der lebenslangen Fesselung des Arbeiters an eine Teilfunktion weggeräumt. Andererseits fallen die Schranken, welche dasselbe Prinzip der Herrschaft des Kapitals noch auferlegte. Rückblick. Das 12. Kapitel gab einen historischen Rückblick auf die Entwicklung der arbeitsteiligen Kooperation in der Manufakturperiode vor dem kapitalistischen Maschinenzeitalter. Manufakturen traten an die Stelle der selbstständigen, handwerksmäßigen Einzelarbeiter durch Zusammenfassung mehrerer Handwerker in einer Werkstatt. Die Manufaktur konnte gegenüber dem traditionellen Einzelarbeiter produktiver arbeiten, weil sie die handwerksmäßige Arbeit auflöste und aufteilte und an verschiedene Teilarbeiter delegierte. Da jede dieser Teiloperationen eine ganz bestimmte Zeit des Arbeitsprozesses benötigte, entwickelten sich mathematisch feste Größen der einzelnen Arbeitergruppen, die in festen zeitlichen und mengenmäßigen Proportionen einander zuarbeiteten, sodass kein Leerlauf entstand. Durch die arbeitsteilige Kooperation verloren die Teilarbeiter die umfassenden Fähigkeiten, die einen einzelarbeitenden Bauern oder Handwerker noch auszeichneten. Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit vertiefte sich und die Teilarbeiter entwickelten nur ein einziges Teilgeschick, das völlig wertlos außerhalb der Werkstatt war. Arbeitslosigkeit verurteilte diese Arbeiter zu Armut oder zur Kriminalität. Der Wert jedes Einzelnen dieses Teilarbeiters sank, weil seine Ausbildungskosten sanken. Damit sanken für den Kapitalisten aber die Lohnkosten für die Gesamtheit der Arbeiter. Erstmals entstand eine Schicht von Arbeitern ohne jede Ausbildung. Vor der Teilung der Arbeit in einer Werkstatt gab es schon seit Jahrtausenden eine Teilung der Arbeit in der Gesellschaft. Diese hatte sich teils aus physiologischen Unterschieden, Frauen, Männer, erwachsene Kinder, teils aus natürlichen Unterschieden der Lebensgebiete entwickelt. Warme und kalte Zonen, Hochland, Tiefland und Küste mit jeweils unterschiedlicher Fauna und Flora schufen die Unterschiede von Jägern, Nomaden, sesshaften Bauern, Küstenvölkern etc. Aus diesen zunächst natürlichen Unterschieden entwickelte sich der Austausch und die Warenproduktion, und damit vertiefte und vermehrte sich die innere Arbeitsteilung in jeder Gesellschaft. Grundlage der Arbeitsteilung in allen warenproduzierenden Gesellschaften war und ist die Trennung von Stadt und Land. Der wesentliche Unterschied zwischen gesellschaftlicher und betrieblicher Arbeitsteilung ist folgender. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung in warenproduzierenden Gesellschaften ist durch den Zufall bestimmt und der Zusammenhang zwischen den arbeitsteilig Produzierenden geschieht durch Kauf und Verkauf ihrer Waren. Die arbeitsteiligen Abteilungen einer Werkstatt produzieren aber keine Waren, nur das Gesamtprodukt der Werkstatt ist Ware. Innerhalb der Werkstatt herrscht planvolles Zusammenwirken und nicht der Zufall. Die betriebliche Arbeitsteilung in der Manufaktur zerstört die individuelle Arbeitsweise und ersetzt sie durch eine gesellschaftliche Arbeitsweise. Marx nennt schon die Kooperation in der Manufaktur gesellschaftliche Arbeit. Im Gegensatz zur bisherigen traditionellen Einzelarbeit eines individuellen Handwerkers oder eines einzelnen Gelehrten. Diese Auflösung der Einzelarbeit geschieht zunächst ganz auf Kosten der Einzelarbeiter. Teils wird dieser Prozess durch die Industrialisierung noch verschärft und vollendet, teils entfällt durch die maschinelle Produktion die technische Voraussetzung für die Fesselung der Arbeiter an eine besondere Spezialität, sei sie geistiger oder körperlicher Art. Die Fähigkeiten und Kenntnisse des arbeitsteiligen Gesamtarbeiters entwickeln sich jedoch ungeheuer und übertreffen alle Möglichkeiten jedes Einzelarbeiters oder Einzelgelehrten und sei er noch so genial. Das sind die Themen des folgenden Kapitels.